1. und 2. Juli 2016. Tom Monderath fährt mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Stadt. Er rast nicht nur, weil er viel zu spät dran ist, sondern auch, weil er vor seinen Gefühlen davonfahren will. Die zunehmende Verwirrtheit seiner Mutter Greta geht ihm unter die Haut. Seit einem Jahr ist ihre Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert und er hat gelernt, damit umzugehen. Doch wenn er wie heute den Eindruck hat, dass sie nicht mehr weiß, wer er ist, schmerzt ihn das bis ins Mark. Vor dem Deutzer Bahnhof sucht er einen Parkplatz. Vergeblich. Er stellt den Wagen im Halteverbot ab und hetzt durch die Eingangshalle, den Tunnel, hält Ausschau nach dem richtigen Gleis und entdeckt es in der Mitte. Außer Atem bremst er ab und ist kurz irritiert, denn zwischen Tunnel und Bahnsteig ist lediglich ein Wanddurchbruch. Der Bahnsteig dahinter wirkt mit der niedrigen Decke düster und eng und macht so gar nicht den Eindruck, als könnte hier mehr halten als eine S-Bahn.
Achtung bitte auf Gleis 11. Die Ankunft des ICE 129 aus Amsterdam verzögert sich um 15 Minuten. Grund dafür ist eine Betriebsstörung.
Tom rückt sein Baseball-Cappy zurecht, holt tief Luft und überlegt, ob er kehrt machen und seinen Wagen umparken soll.
Herr Monderath?
Eine schrille Stimme unterbricht seine Gedanken. Vor Tom hat sich eine vielleicht 55-jährige Fremde mit einem Bändchen geschmückten Rollkoffer und einer Vorliebe für Pink, kurzen Röcken und Sonnenstudios aufgebaut. Er verzieht sein Gesicht zu einem Lächeln, denn er ist es gewohnt, erkannt zu werden. Schließlich moderiert er seit Jahren die Hauptnachrichten bei FFD, einem großen deutschen Fernsehsender.
Und ich hab noch zu meiner Anita gesagt, das ist er, sag ich. Aber sie hat gesagt, nee. Und jetzt sind sie's doch.
Kichernd steht plötzlich auch die erwähnte Freundin neben ihr, schaut an Tom hoch, als wäre er das siebte Weltwunder, zückt ihr Smartphone und fragt, ob sie ein Selfie mit ihm machen können. Klar. Tom tritt zwischen die beiden Damen, geht ein wenig in die Knie, um mit ihnen auf einer Höhe zu sein, und lächelt routiniert in Anitas Handy.
»Ich hoffe, Sie kommen bald zurück. Geht's Ihnen denn wieder gut?«
sagt die Braungebrannte, die der Aussprache nach dem Kölner Uradel entstammt, und tätschelt seinen Arm. »Ja, klar«, antwortet Tom und will nur noch weg, bevor sich auch die umstehenden Reisenden Gedanken über ein Selfie mit ihm machen.
»Kann ich vielleicht ein Autogramm haben?«
fragt Anita. Tut mir leid, aber ich habe keine Autogrammkarten dabei. Im nächsten Moment streckt sie ihm einfach ihren Reiseproviant entgegen, den sie in einer Metzgerei erstanden hat, und kichert nervös.
Sie sehen in Natura übrigens viel besser aus als im Fernsehen. Also ihre Augen, ich hätte nicht gedacht, dass die so blau sind.
Tom lächelt gequält, schreibt »Alles Gute, Tom Monderath« auf den Schweinekopf und wünscht den beiden Freundinnen, von denen er mittlerweile weiß, dass sie übers verlängerte Wochenende nach Malle fliegen, einen schönen Urlaub. Er entschuldigt sich, dass er dringend telefonieren müsse, und macht auf dem Absatz kehrt.
»Und alles Gute für Ihre Gesundheit!«
ruft ihm dat Anita laut hinterher. Tom fingert nach seiner Sonnenbrille, schiebt die Baseballkappe tiefer ins Gesicht und geht Richtung Gleisende, wo keine Menschen stehen. »Alles Gute für Ihre Gesundheit!« Das ist nett gemeint, aber er kann es nicht mehr hören. Früher hat er die Begegnungen mit seinen Zuschauern immer genossen, aber das ist vorbei, seit alle über seine Gesundheit reden und ihn mitleidig anschauen. Panikattacke. Die Bild-Zeitung hat ihm diese Diagnose bescheinigt, als Tom vor 12 Wochen während seiner Nachrichtensendung eine Art Schwächeanfall hatte. Live. Und ganz Deutschland hat zugeschaut. Als das Drama um Tom Monderath wurde das Thema medienwirksam ausgeschlachtet, in höchst peinlicher Betroffenheit. Plötzlich schien es geradezu en vogue zu sein, jemanden zu kennen, der mindestens einen kannte, der auch unter Panikattacken litt. Nur er, der Hauptakteur Tom Monderath, äußerte sich nicht, was zu immer neuen Spekulationen Anlass bot. Tom bekam lukrative Angebote. Er wurde zur Teilnahme an Talkshows eingeladen und sogar ein Verlag trat mit einer größeren Summe an ihn heran. Aber er dachte gar nicht daran, sich zu erklären, und vereinbarte mit seinem Chef einen 2-monatigen Sonderurlaub. Krankschreiben lassen war keine Option, auch deshalb nicht, weil Tom dem nächsten Arzt, der mit irgendeiner Psychodiagnose herumfantasiert hätte, höchstwahrscheinlich an den Kragen gegangen wäre. Er war nicht krank und es ging ihm nicht schlecht. Im Gegenteil. Er ist frisch verliebt. In Jenny und auch in ihr 14 Wochen altes Söhnchen Karl. Mit ihnen erlebt er gerade die glücklichste Zeit seines Lebens. Nach Jahren auf der Überholspur, in denen es um nichts anderes ging als um seinen Job und seine Karriere, hat er diesen Break mehr als verdient. Inzwischen ist Tom am Ende des Bahnsteigs angekommen und hat von dort einen Blick auf das Gebäude, um das er seit fast 3 Monaten einen großen Bogen gemacht hat. Den Sender. Nicht einmal letzte Woche, als er die Verlängerung seiner Auszeit verhandelt hat, war er hier. Heute jedoch ging es nicht anders. Die Züge aus Amsterdam fahren den Hauptbahnhof nicht an, sondern halten nur an dieser ewig im Bau befindlichen, unübersichtlichen Station zwischen Messe und linkem Rheinufer, der Schelsig, wie man in Köln sagt. Tom ruft Jenny an, von der er sich vor 2 Stunden verabschiedet hat. »Ich vermisse dich.« »Und ich dich erstmal«, antwortet sie mit sanfter, rauchiger Stimme. »Ist er schon da?« »Verspätet.« »Ich würde so gerne Mäuschen spielen. Das wird bestimmt super spannend.« Tom ist sich da nicht so sicher. Er wollte den Mann, den er erwartet, nicht treffen. Und das hat er mit Jenny schon rauf und runter diskutiert. Und sie hat ihn überzeugt. Die beiden frisch Verliebten hauchen Zärtlichkeiten ins Telefon, bis Jennys Schnurren von hohem Kindergeschrei unterbrochen wird. »Da hat einer Hunger«, sagt sie, widmet sich ihrem Baby und verabschiedet sich von Tom. »Bis später, mein Süßer.« Um weder das Sendegebäude vor sich noch die beiden Mallorca-Freundinnen hinter sich zu sehen, die ihm winken, sobald er in ihre Richtung blickt, hat Tom während des Gesprächs einen Sommerflieder betrachtet, der hinter dem Gleis aus dem Schotter wächst und seine Äste bis auf den Bahnsteig streckt. Erst als er sein Handy wegsteckt, nimmt er wahr, dass der Busch voller Marienkäfer ist. Einen unwirtlicheren Ort hätten sie sich für die Begattung nicht aussuchen können, denkt er, beugt sich vor und betrachtet ein Sonnenkäferweibchen, das Blattläuse verspeist, während sich das Männchen auf ihrem Rücken an sie klammert. Anfang Juni? Wie kann das sein, wo die Paarungszeit normalerweise doch Ende März ist? Fragt er sich. Er googelt und wird in seinem Zweifel bestätigt. Die Natur ist also auch nicht mehr das, was sie einmal war, denkt er und gönnt es den beiden. Er weiß, dass Marienkäfer sich 18 Stunden lang paaren und dass die Weibchen sich gerne von mehreren Männchen begatten lassen, obwohl ein einziges Mal für eine Befruchtung auch genügen würde. Ein Zug fährt durch, aber das bringt die kopulierenden Käfer nicht aus der Ruhe. Tom schmunzelt, dass er sich an diesen Kram noch erinnert. Vor ewigen Zeiten musste er in Bio ein Referat über diese Insekten halten, eine Strafarbeit, weil er im Biologieunterricht mit provozierenden Fragen zum Thema Aufklärung gestört hatte. 14 war er da vielleicht und interessierte sich für kaum etwas anderes außer Sex. Eigentlich sollte Tom über die unkontrollierte Verbreitung des asiatischen Marienkäfers referieren, blieb aber nach einer kurzen Einführung prompt an einer Besonderheit hängen, die sowohl die asiatischen als auch die europäischen weiblichen Marienkäfer verbindet. Der Spermatheka, in der die Weibchen die Spermien aufbewahren. Eine Spermientheke, was für eine praktische Einrichtung. Mit diesem Satz hatte er damals die gesamte Klasse zum Grölen gebracht und der Lehrerin hektische Flecke ins Gesicht getrieben. Irre, dass man so einen Scheiß nicht vergisst. Achtung bitte auf Gleis 11. Die Ankunft des ICE 129 aus Amsterdam verzögert sich um weitere 10 Minuten. Tom überlegt, ob er nicht einfach abhauen soll. Wirklich Lust hat er nicht auf dieses Treffen mit dem Mann, von dessen Existenz er bis vor 9 Wochen nichts wusste. Als Tom über ein Ahnenforschungsportal einen DNA-Test machte, um Nachforschungen über seine mütterliche Linie anzustellen, bekam er die verschlüsselte Nachricht Half-Brother-Match. Und zwar gleich doppelt. Die Auswertung war klar. Väterlicherseits. Noch ein Familiengeheimnis, dachte Tom damals. Mit einer dementen Mutter und Problemen im Job war sein Leben kompliziert genug. Da brauchte er nicht auch noch vermeintliche Halbbrüder. Bist du denn gar nicht neugierig? Fragte Jenny, als sie darüber sprachen. Nein, antwortete Tom. Und dennoch schoben sich Gedanken an die unglückliche Ehe seiner Eltern immer wieder in den Vordergrund. Es wunderte ihn nicht, dass sein Vater offensichtlich mindestens 2 Geliebte gehabt hatte. Aber sich mit den Ergebnissen dieser Liebschaften zu befassen, das passte ihm nicht in den Kram. Er wollte lieber in der Gegenwart bleiben und seine eigene neue Liebe genießen. Deshalb reagierte er nicht auf das Ergebnis. Bis er, immer noch verschlüsselt, über das Ahnenforschungsportal eine E-Mail bekam.